Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Briefen an die Philippa und Kolosser und entdecken Christus als den, der Himmel und Erde vereint. Anhand von Paulus' Wirken sehen wir, wie Glaube, Hoffnung und Auftrag die Gemeinde damals wie heute prägen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir uns mit dem Thema »Wie Lichter in der Nacht leuchten« befassen werden. Es geht um Philipper 2 und ich habe einige Gesprächspartner hier bei mir. Ich sehe zu meiner Linken den Wilhelm und die Luise und den Jürgen zu meiner Rechten. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und dass ihr alle daheim auch mit dabei seid. Bevor wir einsteigen in den Text, möchte ich gern Gebet sprechen und dann geht's auch schon los. Unser großer Gott, danke, dass wir uns hier zusammen treffen dürfen, dass wir miteinander sprechen dürfen über dein Wort. Danke, Herr, für all die Weisheit und die Schätze, die du hineingelegt hast und dass du uns jetzt helfen möchtest, wenn wir sie bergen. Hilf uns bitte, die Verse, die wir betrachten, so zu verstehen, wie du sie gemeint hast und sie recht auf unsere Zeit und unsere Situation heute anzuwenden. Vielen Dank für deine Hilfe. Amen.
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 Wie Lichter in der Nacht leuchten. Dieses Bild, diese Metapher, dass Christen Licht in der Welt sein sollen, ist ja nicht neu. Schon in der großen Antrittspredigt redet Jesus darüber und es kommt an verschiedenen Stellen im Neuen Testament immer wieder vor. Mich würde interessieren, wenn ihr an Licht denkt, welche Eigenschaften verbindet ihr denn damit? Was wird damit ausgedrückt?
Wärme ist damit oft verbunden.
Mhm. Ich denke, Licht hat wie nicht viele Dinge die besondere Eigenschaft, dass sie sich, das auch im kleinen Maße sich stark verbreiten kann. Also Gerüche fallen mir vielleicht noch ein oder Licht. Also es reicht eine Kerze zum Beispiel, um einen ganzen Raum irgendwie mit einem gewissen Grad an Licht auszufüllen.
Mhm. Mhm. Ja, oder wenn wir jetzt so die Kerzen haben, so romantisch, Wärme, Romantik, das finde ich auch mit Kerzen, mit Licht.
Also Wärme, Licht, eine gewisse Stimmung, Romantik zum Beispiel kann damit verbunden sein.
Hoffnung, sagt man auch, das Licht am Ende des Tunnels, wenn man sich aus dem Finsteren wieder rausbewegen kann.
Mhm.
Von Licht ist auch das, also die Sonne, von ihr geht Licht aus und das ist auch eine Art Lebensquelle für unsere Welt. Ja, sonst würde nichts wachsen, es würde eben nicht warm werden, kein Tag sein.
Mhm.
Ein bisschen mehr in der biblischen Metaphorik wäre es auch, Licht etwas, wo etwas offenbar wird. Also in den Sprüchen haben wir oftmals Dinge, die im Dunkeln, im Finstern geschehen, die Sünden.
Ja.
Und in dem Licht traut sich derjenige hinein, der nichts zu verbergen hat.
Mhm. Jesus verwendet dieses Bild vom Licht recht häufig in seinen Predigten. Er spricht auch an, ja, dass diejenigen, die vom Vater geboren sind, die kommen zu dem Licht, die wollen auch diese Worte gerne hören. Er spricht dann wieder von denen, die gerne in der Finsternis bleiben, weil ihre Werke finster sind. Wir hören in Matthäus 5, Vers 16 davon, dass Jesus sagt, wir sollen das Licht der Welt sein und wie? Durch die Werke, die wir tun. Das würde mich interessieren, denn das ist auch das Thema, das wir in Philipper 2 vorfinden. In welchem Verhältnis steht denn die Werke, die wir tun, zu den Eigenschaften, die ihr dem Licht gerade zugeordnet habt? Inwiefern verbreiten denn oder sollten denn die Werke, die wir tun, Licht oder Wärme oder eine gute Stimmung oder Liebe verbreiten?
Ja, um jetzt bei dem zu bleiben, dass du jetzt zum Beispiel gutes Gefühl oder so, dass du halt einfach mit Werke, dass du halt einfach liebevoll mit deinen Nächsten umgehst, was es nicht gleich heißt, du musst ihn ständig knuddeln und umarmen und so weiter, sondern einfach auch schaust, dass es dem gut geht, dass du schaust, wie kann ich dem helfen und so weiter. Das sehe ich erstens, dass du da ein Licht sein kannst oder eben dann mit Werken ein Licht sein kannst, dass du da einfach Nächstenliebe praktizierst.
Mhm. Ja, die Verbindung wird in der Bergpredigt ja auch ganz klar hergestellt, weil es dann heißt, man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Und dann lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Und das Ziel ist dann, dass sie den Vater im Himmel preisen, nicht uns, was nicht immer so leicht ist. Aber da wird das ganz klar auch so genannt. Und es soll also auch so sein, in einer hoffentlich positiven Weise, dass gute Werke bei uns sichtbar werden in der Gesellschaft.
Mhm.
Und dass dadurch Menschen auf Gott aufmerksam werden.
Mhm. Ja, ich glaube, dass sie auch halt Beispielcharakter haben sollen, dass sie zum Nachahmen animiert werden. Deswegen, also wie ein Licht, das einen Raum erhält, dass es nicht dort an der Stelle nur leuchtet, wo es aufgehangen wurde oder hingestellt wurde. Und ich glaube, es kann schon sein, dass wenn ich jemandem ein Lächeln schenke, dass der andere das jemand anderem weitergibt.
Habt ihr schon mal so richtig deutlichen Unterschied zwischen einem Christen, einem Nichtchristen erlebt, wo ihr sagen würdet, boah, das war jetzt gerade richtig Finsternis bei einer Person und richtig Licht bei einer anderen? Vielleicht sogar in einer Situation, wo man merken konnte, wie unterschiedlich ein Christen, ein Nichtchrist reagiert?
Ich würde es jetzt nicht so sehr auf Christ und Nichtchrist beschränken, sondern eher, ich glaube, das kennt jeder von uns, dass eine gewisse Person, die strahlt von innen heraus, einfach weil die von Haus aus liebevoll ist oder einfach diese christlichen Werte in sich trägt. Ob der jetzt Christin ist oder nicht Christin ist, sondern hat automatisch diese Liebe in sich oder diese christlichen Werte in sich. Und ich glaube schon, das siehst du schon einen Unterschied bei den Leuten. Mhm. Die merken das schon oder wir merken das ja schon bei Leuten, diesen Unterschied.
Genau. Also ich muss so an Fälle denken, wie zum Beispiel bei der Corrie ten Boom, die selber in einem Konzentrationslager war und sich später für Versöhnung einsetzt und dann sogar einem ehemaligen KZ-Aufseher die Hand gibt, der vielleicht mit für den Tod ihrer Schwester und Verwandten zuständig war. Also diese übermenschliche Kraft zur Vergebung ist, glaube ich, etwas, was einfach durch unseren Glauben, durch das, was wir erleben mit Gott, so ausgelöst werden kann und was auch für die Welt beeindruckend ist, weil sie das eigentlich nicht vielleicht verstehen können, dass es sowas gibt. Oder auch die Kraft, dass Menschen sich verändern können, die vielleicht ein Verbrecher waren und später ein gläubiger Christ sind. Was sich auch dann Menschen nicht erklären können und was dann einfach auf eine höhere Realität hinweisen kann. Mhm.
Steigen wir mal in Philipperbrief ein, in dieses Thema, was die Werke im Christenleben bedeuten. Philipper 2, die Verse 12 und 13. Jürgen, würdest du das lesen?
Ja. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen.
Mhm. Das ist ein Text, der auf den ersten Blick zumindest widersprüchlich wirkt. Ich denke, das ist bei euch auch so. Ich erinnere mich, als ich die Bibel für mich die ersten Male durchgelesen habe, bin ich bei dem Text hier ganz besonders hängen geblieben und das war mein erster Krisentext. Es gibt also manche Texte in der Bibel, die wirklich harte Nüsse sein können und das hier war einer meiner ersten, an denen ich wirklich lange zu nagen hatte, um das zusammenzubringen. Auf der einen Seite in Vers 12 zu hören, schafft, dass ihr selig werdet. Wenn das heute irgendjemand predigen würde, würde man ihm schnell Werksgerechtigkeit unterstellen. Ja, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Da würden ganz viele Leute schreien, was für ein negatives Gottesbild, wie kann man sowas von der ganzen Lehre predigen? Was ist Paulus, der das hier sagt? Und dann kommt Vers 13, der ganz anders wirkt. Gott ist es, der in euch wirkt. Beides, das Wollen, das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das wirkt fast so, als würden wir keine Verantwortung tragen, denn er wirkt es doch, das Wollen und das Vollbringen. Also was kann mir jemand einen Vorwurf machen, wenn die Werke nicht stimmen? Jetzt lege ich euch diese vermeintlich harte Nuss, für mich war sie hart in der Vergangenheit, vor. Mich würde interessieren, wie ihr diesen Gedankengang so nah beieinander, ein Autor, ein Gedanke, der hier in diesem kurzen Abschnitt ausgedrückt wird, wie würdet ihr das in eigenen Worten erklären? Was meint er hier?
Ich habe das jetzt nicht im Griechischen nachgeschaut, aber es heißt ja dann, denn Gott ist, also er begründet es dann auch noch so, dass ich mir denke, wenn wir schon einen Gott haben, der bereit ist dazu, Wollen und Vollbringen in mir zu bewirken, dann nimm das doch ernst. Dann nimm das doch auch an und geh diesen Weg. Also ich sehe das eher so praktisch einen Schubs in diese Richtung. Es ist alles schon, die guten Werke sind schon da, in denen wir wandeln sollen praktisch. Also Gott hat uns schon alles vorbereitet, die Erlösung, die Möglichkeit, auch ein Leben mit ihm zu führen. Und deshalb setz jetzt auch alles daran und nimm das auch ernst. Ja.
Darf ich da gerade mal einen Vers einfließen lassen? Dann erinnerte mich das, was du gerade gesagt hast, Epheser 2, Vers 10.
An den habe ich gedacht.
Ja, genau. Da hören wir, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Geschaffen bedeutet ja auch diese Neugeburt im Glauben. Ja, wir sind jetzt Christen für gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also wir haben hier einen Kausalzusammenhang.
Ja. Und wenn ich da noch weitermachen darf, in Epheser 2, die beiden Verse vor dem, den du gerade gelesen hast, ist ja auch aus Gnade seid ihr selig, durch Glauben, nicht durch Werke. Mhm. Und dann, Gott hat diese Werke geschaffen, dass wir darin wandeln sollen. Ja. Also es ist eigentlich genau die gleiche Kombination von Gedanken an verschiedenen Stellen der Bibel. Und ich habe auch noch denken müssen an Hesekiel 18, da gibt es auch am Ende dann die Aussage, dass wir alle unsere Übertretungen von uns werfen sollen. Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist, so als wenn wir selber das können. Obwohl es im Kapitel vorher schon hieß, dass oder später dann noch heißt, dass Gott uns einen neuen Geist und einen neuen Sinn schenkt. Also das ist manchmal einfach, man braucht den Gesamtkontext der Bibel, um das richtig zu verstehen, wie es gemeint ist.
Ja, ich verstehe es ja auch so, dass bewirkt euer Heil oder eure Rettung, indem ihr Ehrfurcht habt vor Gott, indem ihr erkennt, er ist es, der das alles macht. Er macht das Wollen und das Wirken. Mhm. So dieses Ehrfürchtige, dieser allmächtige Gott. Mhm. Weil dann kommst du dahin, dass du eben Gott die Ehre gibst und das führt zu deiner Rettung, dass du dann Gott annimmst.
Mhm. Ich muss sagen, ich habe hier auch, als ich im Vorhinein das gelesen habe, nicht nur in der Bibel, sondern was auch im Lektionsheft dazu geschrieben wurde, dort stand es ungefähr so, dass dieses Schaffet, dass ihr selig werdet, dass das nicht die Werke sind, die uns retten, aber dass die Werke natürlich nachfolgen sollen. Und ich möchte da ein bisschen widersprechen, nicht, dass die Werke nicht nachfolgen sollen, aber dass das hier nicht gemeint ist, denn hier steht tatsächlich, wir können es uns nicht so leicht machen, hier steht, schaffet, dass ihr selig werdet. Das ist ein Finalsatz, einer, der einen Zweck ausdrückt. Also ihr sollt schaffen, damit ihr selig werdet. Also das hängt schon zusammen. Nur dort steht nicht, schaffet Werke. Also ich glaube, schaffen heißt, ist schon was mit Anstrengung verbunden und mit einem gewissen Ernst. Deswegen sagt Paulus ja oft, jagt dem nach und kämpft den Kampf des Glaubens. Und ich habe den Lauf vollendet und so weiter. Das ist ja, also auch wenn Gott es schafft, trotzdem gibt es Teile, die bei uns liegen. Lebensübergabe, Opfer, die Opfer erfordern manchmal. Ja. Und das ist nichts Leichtes. Es ist was man schafft. Also steht, was ich meine.
Da muss ich jetzt gerade mal nachhaken. Denn Vers 13 sagt ja, er schafft das Wollen und das Vollbringen. Meine Frage dazu wäre, was bleibt denn dann noch für uns übrig?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und also vielleicht liege ich da falsch. Ich habe mir gedacht, ich habe das Wollen und das Vollbringen und dazwischen liegt die Entscheidung. Mhm. Also wenn ich die Frage stelle, werde ich gerettet bei der Sintflut? Werde ich gerettet bei dem bei der 10. Plage in Ägypten, dann ist es ja das Werk jetzt kein besonderes, in die Arche reinzugehen. Das schafft jeder, der zwei Beine hat. Ja, mhm. Das Werk ist nicht schwierig, das Wollen kann auch Gott schenken, aber die Entscheidung ist dann auch wirklich zu tun. Die liegt bei mir. Mhm. So wie es zum Beispiel bei der Taufe ist. Also es ist nicht schwer, kurz die Luft anzuhalten. Aber und auch Gott schenkt auch das Wollen, aber die Entscheidung ist dann zu tun, die liegt bei mir. Ja.
Es ist auch interessant, dass es heißt, Gott schafft das in uns, weil es immer so eine Zusammenarbeit von Gott und mir ist. Er in mir, ich in ihm leben. Also es gibt immer diese Formulierungen, unter denen wir vielleicht nicht immer genau was uns vorstellen können. Aber ich sehe das nicht so, dass Gott immer aus der Ferne so zuschaut, sondern er möchte mit uns zusammenwirken und schließt uns irgendwie in seine Arbeit mit ein.
Ich möchte vielleicht auch noch anschließen, wenn wir sagen würden, wir an unserer Erlösung, also wir hätten keinen Teil daran, nicht dass,
hast recht, ja.
dann hätten wir Allversöhnung, also dann würde jeder gerettet werden. Nicht, dass aus unserer Kraft irgendwas dort, nicht, dass wir ein Teil der Schuld sein könnten, das meine ich damit nicht, aber wenn wir eine Aufgabe hätten sozusagen in diesem Erlösungswerk, dann würde ja jeder gerettet werden, wenn es allein Gottes Verantwortung wäre.
Oder man müsste ihm Vorwurf machen, wenn jemand nicht gerettet wird, denn er hat das Wollen nicht genügend gewirkt, um auch das Vollbringen gelingen zu lassen. Ja.
Und ich will es vielleicht nur so bildlich darstellen. Ich sehe es halt so, dass es gibt den Weg Gottes, den er vorgesehen hat für uns. Und da hat er schon alles geplant und das wäre so das Ideal. Und dann gibt es nur den Weg, den wir einschlagen. Und der Heilige Geist versucht halt immer an uns zu wirken, ja komm auf diesen Weg rüber. Das ist so dieses Wollen und du kannst es annehmen oder nicht. Bleibst du auf deinem Weg oder bleibst du auf dem Weg von Gott? Mhm. So sehe ich das zumindest, dass eben Gott in dir bewirkt oder an dir arbeitet, dass du schon auf seinem Weg gehst. Aber wir neigen halt auch dazu, dass wir halt auch oft dagegen entscheiden.
Ich behandle diesen Text auch in einem Fachunterrichtsfach, das ich hier habe, in Soteriologie. Und da schauen wir uns das dann auch ein bisschen genauer an. Wo ist jetzt eigentlich der menschliche Teil? Wo ist Gottes Teil? Denn wenn das Wollen und das Vollbringen von ihm kommt, dann scheint da nicht viel übrig zu bleiben. Sehr hilfreich fand ich da Aussagen von Ellen White. Sie sagt zum Beispiel an einer Stelle, Menschen werden andauernd zu Gott gezogen. Sie müssen sich nur entscheiden, sich ziehen zu lassen. Das fand ich interessant, den Gedanken, da ist ein Wirken in uns, in jedem Menschen. Wir sagen, dass der Heilige Geist an die Herzenstür klopft, der eine öffnet, der andere tut es nicht. Mal ist man bereitwilliger, kooperativ, mal ist man es weniger. Aber wenn man dem nachgibt, diesem Drängen, dann wird man Stück für Stück zum Vollbringen hingezogen. Und im alltäglichen Leben, da sagt sie an anderen Stelle auch noch, keiner wird in Untätigkeit gerettet. Wir müssen jeden Muskel, jede Faser anspannen, ja, um im Glauben voranzukommen. Also an Hebräer 12, 1 bis 4 auch zu denken. Es ist schon ein Kampf, der auch bis aufs Blut gehen kann. In dem Moment hat man vielleicht das Gefühl, ich mache alles alleine. Schaut man später zurück, merkt man, wow, da war doch noch eine große Hilfe da. Ich vergleiche das gerne metaphorisch mit folgendem Beispiel aus dem Alltag. Ich gehe gerne trainieren ins Fitnessstudio, wenn ich auf der Hantelbank liege und stemme dann die Langhantel, dann ist das, was ich da mache, alles mein Verdienst. Ja, aber manchmal kann das Gewicht vielleicht so hoch sein, dass ich es besser nicht alleine mache. Dann nehme ich einen Trainingspartner mit dazu, der steht dann dahinter und der hilft mir dann, ohne dass ich es merke. Ich drücke dann und ich schaffe dann die letzten 10, 20 Zentimeter vielleicht alleine gar nicht. Der hilft dann mit hochzuheben, das merke ich aber gar nicht. Ich habe vom Empfinden her alles alleine geleistet, aber der weiß ganz genau, was er geholfen hat. Und so stelle ich mir das hier auch vor. Er schafft diese Motivation, dann kommt für mich diese Entscheidung und ich strenge mich nach meiner Kraft an. Er schenkt das Vollbringen, aber ganz oft werde ich gar nicht spüren, wo er mich übernatürlich unterstützt hat. Im Kampf gegen die Sünde, im Kampf gegen die Mächte der Finsternis, die ich vielleicht so in ihrer Dramatik und in ihrem Einfluss gar nicht hätte überwinden können, hätte er nicht noch mitgeholfen. Nehmen wir das mal so zur Kenntnis. Hier gibt es ein menschliches und ein göttliches Zusammenwirken und das wird in diesen beiden Versen eben so nah zusammengenommen, dass es fast widersprüchlich wirkt und doch kein Widerspruch ist. Was ich gerne noch mit euch hier bedenken oder worüber ich gerne noch nachdenken würde, wäre, wie wichtig es vor Gott denn ist, überhaupt das richtige Motiv zum Handeln zu haben. Es ist eine Sache, über Werke zu sprechen, die gut sind und die wichtig sind. Es ist wieder was anderes auch anzuschauen, aus welchem Motiv man vielleicht vermeintlich gute Dinge tut. Wie entscheidend ist das vor Gott?
Ja, ich glaube, dass es ein Riesenfaktor ist, weil ich kann... Es können zwei Personen das Gleiche machen, aber aus einer völlig falschen Motivation heraus. Der eine aus der richtigen, der andere aus der falschen Motivation heraus. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es wirkt auf den ersten Blick, als würden beide das Richtige machen, aber haben eine völlig andere Intention dahinter.
Ja, das gibt's ja auch in zwei Richtungen. Also ich kann was spenden mit dem Hintergedanken, dass alle mich jetzt sehen beklatschen. Ne? Dann wäre es eine gute Tat mit einem schlechten Motiv. Oder ich kann... in bester Motivation sagen, ich unterstütze jetzt die und die Person, aber es wäre vielleicht gar nicht so gut, sie zu unterstützen, weil, keine Ahnung, sie nicht auf dem richtigen Weg ist oder was auch immer. Und ich habe eine ganz gute, edle Motivation gehabt, aber dann nicht genau das Richtige getan. Also in beide Richtungen. Und ich glaube, dass dafür Gott die Motivation sogar vielleicht entscheidender ist als die Tat oder die Tat nur dadurch überhaupt einen Wert bekommt. Mhm. Und er vielleicht nachsichtig ist, auch mit einer objektiv gesehen nicht so guten Tat, wenn er sieht, dass es ein edles Motiv dabei gibt.
Ja, es kann ja manchmal sein, dass man was wirklich Gutes vorhat, aber leider am Ende was Übles daraus wird, das man überhaupt nicht beabsichtigt hat.
Und mir fällt da gerade nur ein, so die Bergpredigt, wo Jesus auch aufzeigt, dass vieles ja schon in den Gedanken beginnt. Und deshalb finde ich auch, ist es so wichtig, dass schon wichtig ist, mit welcher Motivation gehe ich an gewisse Sachen ran. Welche Einstellung habe ich dazu oder warum mache ich das? Mhm. So wie die Luise jetzt das Beispiel aufgezählt hat.
Genau. Ich denke an 1. Korinther 4, Vers 5, ein sehr schöner Vers, der uns bewusst macht, wie vorsichtig wir auch sein müssen, wenn wir andere Werke beurteilen. Da heißt es, 1. Korinther 4, Vers 5, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Dieses Trachten der Herzen oder das Motiv, das da ist, das ist das, was eine Handlung, die wir äußerlich sehen, überhaupt erst gut oder schlecht macht. Selbst du hast gerade gesagt, Luise, Behandlung, wo jeder sagen würde, Spenden ist was Gutes, kann sich vielleicht eine üble Absicht dahinter verbergen. Vielleicht möchte ich mit dieser Spende, die ich tätige, Wählerstimmen kaufen. Oder ich möchte irgendjemanden gewogen machen, dass eine Entscheidung, die ich gerne so und so hätte, dann entsprechend trifft. Dafür spende ich mal. Schmiergeld würden wir vielleicht sagen. Ja, es kommt immer darauf an, was ist der Kontext. Was hat die Person sich dabei gedacht? Und allzu oft wissen wir das ja so genau nicht. Aber hier sind wir im göttlichen Kontext. Er weiß ganz genau, warum wir was tun. Das gibt uns ein gewisses Maß an Sicherheit. Mich würde noch interessieren, du hast vorhin was angesprochen, Jürgen. Du hast gesagt, als ich gefragt habe, inwieweit erkennt man bei einem Christen oder bei einem Nichtchristen einen Unterschied, was das Licht angeht in den Handlungen. Du hast schon gesagt, naja, das kann man so klar nicht sagen, Christ oder Nichtchrist. Es ist ja, das finden wir in der Bibel ja auch vor, wichtig, ob der Heilige Geist in dieser Person wirkt oder nicht wirkt. Und an manchem wirkt der Heilige Geist und die Person ist noch nicht Christ geworden, hat vielleicht von Christus noch nichts weiter gehört. Mich würde noch interessieren, inwiefern Gott auch an Menschen wirken kann, die ihn noch gar nicht kennen. Kann er auch Menschen zu Licht werden lassen, die die Bibel vielleicht noch nie in Händen gehalten haben, die keine christliche Erziehung genossen haben?
Da gibt es ja die Aussage in Römer 2, dass da Heiden leben, die in sich selbst irgendwie durch das Gewissen das Gesetz Gottes befolgen, ohne es bewusst zu kennen. Also das, glaube ich, gibt es sehr wohl. Es ist wahrscheinlich unwahrscheinlicher, dass so etwas passiert, dass jemand wirklich sehr edle Motive und so weiter und Werke tut, wenn er nicht die christliche Wertegrundlage hat. Das heißt, wenn Menschen die haben, dann werden sie es noch mit höherer Wahrscheinlichkeit so leben. Aber ich glaube schon, dass es das gibt, dass Menschen durch ihr Gewissen zu guten Taten vollwertig, auch mit Motiv und allem angeleitet leben. Und das sehen wir auch über um uns herum an vielen Stellen.
Ja, das ist ja das Gleiche wie, also ich persönlich jetzt nicht davon ausgehe, dass nur Adventisten gerettet werden und auf der neuen Erde sein werden, sondern ich glaube auch, dass viele andere, die nie Adventisten geworden sind oder vielleicht nie Christen geworden sind, auf der neuen Erde sein werden, weil die einfach aus den richtigen Motiven heraus, aus dem Herzen heraus die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Weil es heißt ja, Gott hat es auf unser Herz geschrieben. Mhm. Und die haben einfach, ja, wie wir vorher geredet haben, aus richtigen Motiven heraus.
Das wäre auch der Gedanke aus Römer 2, 11 bis 16, ja, wo wir auch von dem Gericht hören. Und in dem Gericht werden letztlich die Handlungen zählen, aber natürlich auch die Gedanken, heißt es dann dort, Vers 15, Vers 16, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Und da macht Paulus deutlich, es kann Menschen geben, nur deine Nationen, die wissen nichts von dem Gesetz und handeln doch danach. Da hat Gottes Geist an ihnen gewirkt und sie haben es zugelassen. Auf der anderen Seite haben wir vermeintliche Christen, Namenschristen, die dieses Wirken nicht zugelassen haben und entsprechend nicht als Christen bewertet werden könnten. Ja.
Und zum Wirken des Heiligen Geistes wird ja auch in Johannes 16 von Jesus gesagt, dass er kommt und der Welt die Augen auftun wird über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Jedes Mal, wenn ein Mensch zu Gott findet und sich bekehrt, hat Gott an ihm gewirkt zu einer Zeit, wo er noch nicht gläubig war. Also ja. Gott hat ganz sicher einen Einfluss auch auf Menschen, die noch nicht bei ihm sind.
Muss so sein, sonst kämen sie ja gar nicht zu ihm, ja? Richtig.
Wahrscheinlich können sie es auch mehr oder weniger zulassen, aber er wirkt und versucht, Menschen zu sich zu ziehen.
Gehen wir ein bisschen weiter im Philipperbrief in Kapitel 2. Lassen wir die Verse 12 und 13 wenig zurück und lesen 14 bis 16. Wilhelm, willst du es lesen?
Philipper 2, Vers 14. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Kinder Gottes, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe.
Dankeschön. Ihr wird jetzt Vers 15, Vers 16 das Licht mit dem Wort des Lebens verbunden. Könnt ihr mir erklären, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen? Welche Rolle spielt das Wort des Lebens dafür, dass wir Licht in der Welt sind?
Dieses Lichtsein kann ja schnell so eine schöne Floskel werden, die alle Menschen für sich in Anspruch nehmen. Dass man sagt, man ist ein Licht, man verbreitet das. Aber wenn das nicht basiert ist, auch auf wirklich der biblischen Grundlage, dann erkennen wir nicht, was wirklich gute Werke sind. Dann setzt man sich vielleicht für etwas ein, was nicht Gottes Plan ist. Und da gibt es ja viele Beispiele. Also ich finde, es muss auch konkret werden, dass wir konkret auch nach den biblischen Geboten leben. Und da können sogar Dinge dazugehören, die in unserer heutigen Zeit nicht lichtvoll betrachtet werden. Versteht ihr, wie ich meine? Vielleicht sogar Dinge, wo wir anecken in der Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, ihr seid ja die Spielverderber oder ihr setzt euch für etwas ein, was die Menschen eben nicht verstehen und nicht als Licht betrachten. Deshalb soll das kein Selbstzweck sein. Ich bin ein Licht, Hauptsache die Menschen applaudieren mir, sondern es muss auf der biblischen Grundlage passieren.
Also wenn man zum Beispiel eine striktere Sexualethik hat, könnte man als lieblos
zum Beispiel,
deklariert genau. werden, obwohl man es gar nicht lieblos meint, sondern nur im besten Sinne.
Und ein anderer setzt sich für eine Lockerung ein und sagt, ich bringe ein bisschen Hoffnung in die Welt und Liebe und so. Ja, es ist, also sonst sind es nur leere Worte und eben schöne romantische Bilder, aber die kann man ja auch zweckentfremden. Jesus spricht ja auch zum Beispiel davon, dass er ein Feuer anzünden möchte oder dass es auch Entzweiungen gibt. Also das nimmt manchmal auch Formen an, das Licht, nicht nur immer diese schöne Wohlfühlform.
Wir haben hier ein bisschen Licht hier in Form von Kerzen. Es ist schön, das so zu sehen. Es kann Wärme und Licht verbreiten, aber wir alle wissen, was passiert, wenn wir die Hand zu nah dran halten. Ja? Kann man das so auch sagen, wenn es um das Wort Gottes geht? Kann man sich da auch verbrennen?
Die Frage ist, ob man zu nah rangehen kann.
Du hast ja diesen Text gebracht, dass manche Menschen nicht in das Licht gehen wollen, weil es vielleicht ihre Werke aufdeckt. Also es kann auch unbequem sein, dem Licht Gottes ausgesetzt zu sein und vielleicht sich dem stellen zu müssen, wer man wirklich ist und was man getan hat oder wo man auch nicht dem Bild entspricht, wie wir eigentlich sein sollen. Mhm.
Ja, wo ich auch einen Zusammenhang sehe zwischen dem Wort Gottes und eben dem Licht, dass wir Licht sein sollen, ist, dass du dich einfach damit auseinandersetzt und dann soll es dich halt im besten Fall natürlich verändern. Es wäre ja eigentlich komisch, wenn du das studierst, liest und es verändert dich nicht, weil dann wirkt es ja nicht an dir. Und da sehe ich dann, dass wir Licht werden sollen, dass du dich einfach veränderst. Du veränderst dich in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit, du wirst immer Jesus ähnlicher und die Liebe wird immer mehr in deinem Leben. Da sehe ich dann so diesen Zusammenhang auch, dass du dadurch einfach immer mehr Licht in der Welt wirst.
Im Brief an die Epheser schreibt Paulus zu diesem Gedanken mit dem Licht. Ich bin jetzt gerade in Epheser 5, Vers 8 und folgende. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts aber ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Das wäre auch wieder dieser Gedanke, dass das Licht, wo es hinkommt, auch etwas aufdeckt, was eigentlich in der Finsternis war und denen, die im Finstern arbeiten, sicherlich nicht sehr recht ist. In dem Sinne kann Licht auch wehtun, könnte man vielleicht so sagen. Ja? Zumindest für eine gewisse Menschen unangenehm sein.
Ja, ich meine, es ist auch normal, dass wir uns zum Beispiel an Licht gewöhnen müssen. Also ich glaube, Gott ist uns auch in gewisser Weise gnädig, dass er uns nicht gleich alles Licht auf einmal vor die Augen setzt.
Das stimmt, er verhüllt sich ja auch zum Beispiel, wenn er sich in seiner Menschen in seiner Gegenwart hat, dann sieht der Mose ihn nur von hinten oder es ist eine Wolken- und Feuersäule. Also Gottes Licht wäre gar nicht erträglich in direkter Form.
Wir kennen es ja auch, wenn wir aus einem dunklen Raum kommen, gerade im Sommer. Die Sonne scheint hell draußen, wir sind vielleicht drin gewesen im dunklen Raum, vielleicht im Keller oder so, und dann geht man raus, es braucht einen Moment, dass man damit klarkommt. Und wenn wir länger in der Sonne sind, und das ist vielleicht noch ganz frisch im Frühjahr, merken wir auch, unsere Haut braucht noch ein bisschen mehr als nur vielleicht eine Minute, um sich dran zu gewöhnen. Die braucht ein paar Tage, um nach und nach dann einfach auch braun zu werden und mit diesem Licht umzugehen. Wie habt ihr das denn bei Gott erlebt? Wie geht er damit um oder mit eurer, wenn ich so sagen kann, Sensibilität, was das Licht angeht? Wir können das ja auch nicht alles auf einmal ertragen.
Da habe ich jetzt erst vor kurzem von Ty Gibson einen schönen Vortrag gesehen, wo er eben das auch so erklärt, dass wir wünschen uns immer, Gott zu sehen und wirklich zu sehen, wie er ist. Aber wollen wir das wirklich? Weil wenn er jetzt erscheinen würde in seiner vollen Herrlichkeit, würden wir tot umfallen. Und wollen wir das wirklich? Und dass Gott halt bewusst so ein bisschen Distanz schafft, weil wenn er jetzt erscheinen würde, würden alle unsere dunklen Seiten aufgedeckt werden und dann werden wir tot umfallen. Und genau, deshalb ist es nicht immer so ratsam, die ganze Herrlichkeit gleich auf einmal zu sehen. So wie du auch schon angesprochen hast, glaube ich, vorher, dass sich Gott stückweise dir zeigt und nähert.
Wenn ihr um mehr Erkenntnis betet, betet ihr dann auch eher zurückhalten und sagt, gib mir nur so viel, wie ich ertragen kann?
Also mit Erkenntnis ist ja extrem verbunden mit einer Verantwortung. Also ich weiß, dass Erkenntnis damit zusammenhängt, dass ich dann auch in der Pflicht bin, das umzusetzen. Und das kann mir nicht, also mag sein, dass mir das nicht immer gleich gefällt. Und dass ich vielleicht, es mir schwerfällt, gleich viele Dinge auf einmal umzusetzen. Deswegen kann es angenehmer sein, die Erkenntnis ein bisschen langsamer zu bekommen.
Also ich habe mir das schon angewöhnt, so eben zu beten, dass er mir nur die Erkenntnis eben gibt, die ich verstehe jetzt in dem Moment und die ich jetzt ertragen kann.
Ja.
Weil was soll ich mit Informationen, die ich noch nicht wirklich verarbeiten kann oder mit denen ich nicht umgehen kann, weil ich einfach das große ganze Bild noch nicht dazu habe.
Und wenn du dich dann dagegen entscheidest, verhärtest du dich ein Stück weit und dann wird es schwerer, das später, wo es vielleicht geeigneter gewesen wäre, noch anzunehmen, weil du hast schon einmal Nein dazu gesagt. Also der Zeitpunkt, Erkenntnis auch zu vermitteln, das betrifft uns ja auch, wie wir Erkenntnis vermitteln. Der Zeitpunkt ist schon auch unwahrscheinlich wichtig, das irgendwie sensibel zu spüren, wann jemand offen ist.
Jesus hat ja auch zu ihnen, den Jüngern, mal gesagt in Johannes 16, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Obwohl sie ja viel von ihm auch gehört haben, was irgendwie verpufft ist, weil sie es nicht richtig verstanden haben. Er hat ja alles Mögliche schon gesagt, was ihnen erst später dann richtig aufgegangen ist. Und so haben auch wir, glaube ich, schon viele Informationen, aber verstehen noch nicht wirklich in der Tiefe, was das alles mit sich bringt. Mhm. Also Erkenntnis, es gibt ja jetzt nicht viel Neues. Wir haben hier ein offenbartes Buch vor uns. Es ist ja alles da. Aber trotzdem werden wir darin noch viel erkennen. Und das hat eben mit diesem Geist der Wahrheit zu tun, der dann danach steht, dass er uns in alle Wahrheit leitet. Obwohl wir sie vielleicht jetzt theoretisch schon zugänglich haben.
Und ich finde das auch so wichtig, weil du das angesprochen hast, so für uns in der Mission, dass wir nicht rausgehen und den Leuten immer gleich die ganze Bibel um die Ohren schlagen, sondern halt wirklich auf die Leute eingehen, wo ist der in seinem Leben, wie viel weiß der und immer individuell auf die Leute eingehen. Also kann ich nicht immer gleich die ganze Wahrheit um die Ohren hauen.
Mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchten sozusagen, ja.
Während sie gerade in der Finsternis sind. Ja, wir wissen, was das bedeutet. Dann sieht man gar nichts mehr. Der hilft auch das beste Licht nicht mehr. Ja, das ist dann zu viel und blendet. Mich würde interessieren, ob ihr das in eurem Leben mal erlebt habt. Vielleicht sogar, dass euch jemand ein Stück Erkenntnis gewährt hat, wenn es jetzt durch einen Menschen kam. Ja, oder auch in der Bibel, das kann auch sein. Wo ihr eigentlich schon mal etwas gehört habt, aber zu dem Zeitpunkt wart ihr einfach nicht offen. Später kam das durch irgendwelche Umstände wieder, und auf einmal hat es Klick gemacht. Habt ihr sowas mal erlebt?
Ja, bei meiner Frau. Dass ich ihr was gesagt habe und dann irgendwann später hat es wer anders gesagt, genau das Gleiche. Ja. Und dann war es aber richtig und dann hat es Klick gemacht.
So kannst du.
Wo ich mir dachte, das habe ich dir auch schon gesagt, genau so. Aber und ich habe es ja bei anderen Leuten schon gemerkt. Ist schon so oft so, dass du denen was sagst und dann ist es irgendwie so, es kommt dir vor, es wird gar nichts bringen. Also du könntest auch mit der Wand reden. Aber dann hören die das irgendwo anders auch nochmal.
Ja.
Und dann fruchtet's.
Ja.
Ich habe kürzlich ein Buch wiedergelesen, was ich vor vielen Jahren schon mal gelesen habe. Und mit diesem Buch war ich damals nicht einverstanden. Mhm. Ich habe da vieles angestrichen und als ich jetzt nochmal manches gelesen habe, musste ich sehen, dass ich auf einmal anders darüber denke. Und das fand ich einfach interessant. Ich hatte auch manches ganz anders in Erinnerung. Also man nimmt ja manchmal Sachen auch mit einem gewissen Vorurteil auf und achtet nur auf das, was man eben vielleicht sehen möchte. Und jetzt mit einem Abstand konnte ich doch vielen aus diesem Buch erstaunlich zustimmen.
Ich bin gespannt, wie viele unserer Zuschauer und Zuhörer in den Kommentaren dann fragen werden, welches Buch das war. Ich werde dich hinterher fragen. Ich bin auch schon gespannt, was das war. Ich habe das auch schon kennengelernt in der Bibel, wenn ich sie durchlese. Ich finde es phänomenal, immer wieder mal an Passagen hängen zu bleiben, die für mich vorher komplett belanglos gewesen sind. Die hat man einfach so mitgenommen und auf einmal werden sie einem vielleicht ganz besonders wichtig. Man erkennt etwas darin, einen Tiefgang, der einem vorher so nicht bewusst war. Und ich kenne das auch, was Meinungen angeht, Aussagen, die mich vielleicht schon hier und da getroffen haben, wo jemand mal was sagt und ich dachte mir, wie kann der nur so denken? Und vielleicht eine Zeit später denke ich gerade genauso und sage mir, der hat eigentlich recht gehabt, aber damals war das für mich unvorstellbar. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig für uns als Christen, diese Offenheit zu bewahren, nicht an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, mein Glaube ist so rein und so sauber, ich habe nichts mehr zu lernen. Dann wird es ganz schwer, dass Gott uns noch erreicht. Gehen wir noch ein bisschen weiter in die Verse 17 und 18. Luise, würdest du das lesen?
Ja, Philipper 2, Vers 17. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen.
Ja, also Freude ist ja gerade im Philipperbrief ein ganz wichtiges Thema. In Kapitel 4 wird uns das nochmal stärker begegnen. Paulus spricht an verschiedenen Stellen davon, aber der Zusammenhang hier ist eigentlich keiner, der jetzt Freude natürlich erzeugen würde. Er spricht davon, dass er geopfert wird. Könnt ihr mir jetzt erklären, was das mit Freude zu tun hat? Wir haben es vorher auch schon, Wilhelm, dazu was erwähnt, da gibt man ein Opfer für den Glauben, ja, als wir noch über die Werke gesprochen haben. Damit verbinden wir vermutlich keine freudigen Emotionen, sondern eher etwas, das uns bedrückt, das uns eine Last ist. Wie geht das?
Ja, man muss ja auch noch bedenken, Paulus schreibt den Brief, wo er in Gefangenschaft ist und weiß, dass er wahrscheinlich eben getötet wird.
Ja.
Und dann schreibt er eben, ich freue mich, dass ich dieses Opfer bringen darf. Aber ich glaube, es geht einfach darum, weil er weiß, für wen er das Opfer bringt. Mhm. Dass er eben für Gott dieses Opfer bringt, für Jesus dieses Opfer bringt. Und dass er glücklich ist, einfach da mitwirken zu dürfen oder dass er da mitgewirkt hat. Kommt zumindest für mich.
Das also wäre auch der Zusammenhang hier, ne? Dass er sagt, mir zum Ruhm, also ich bin noch in Vers 16, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, nicht vergeblich gearbeitet habe, wenn man so zurückblickt und weiß, meine Arbeit war nicht vergeblich,
sondern
da ist jetzt eine Gemeinde entstanden oder in Vers 12, wie ihr jetzt alle Zeit gehorsam seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch noch in seiner Abwesenheit. Also er kann sich jetzt auf sie verlassen, gibt ihnen noch Ermahnungen mit und das, glaube ich, ist für ihn so ein Grund zur Freude, dass er sagen kann, es hat sich wirklich gelohnt. Da ist was entstanden.
Ich frage mich auch, also ich habe den Eindruck, dass vielleicht für Paulus dieses Opfer, sein Leben möglicherweise zu geben, vielleicht auch gar nicht so, für ihn persönlich gar nicht so groß war, wie es vielleicht für uns heutzutage wäre oder für mich zumindest. Weil ich den Eindruck habe, dass er gar nicht so sehr an seinem Leben hängt, weil er weiß, dass das nichtig ist. Und ich lese hier in Philipper 1, im selben Brief, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.
Ja.
Und dann sagt er sogar, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden. Ja. Also am liebsten wäre ich nämlich schon woanders. Ja.
Ja. Ich versuche mir das vorzustellen. Ein Mann, der viel gearbeitet hat, der auch extrem viel erlitten hat. Im 2. Korintherbrief zählt er das ja auch auf, dass er hier irgendwann an einem Punkt ankommt, wo er sagt, jetzt wäre es doch eigentlich mal schön, diese Waffenrüstung abzulegen und einfach als nächstes, wenn ich die Augen wieder aufmache, Christus zu sehen. In dem Sinne, glaube ich, auch ist dieses Opfer, von dem er hier spricht, wenn er dann nämlich selbst geopfert wird, sein Leben aufgibt, eigentlich eine Wohltat, eine Erleichterung für jemanden, der so viel erlitten hat und so viel gearbeitet hat.
In diesem Abschnitt geht es ja um Rechtfertigung und Heiligung. Und es wird so ein bisschen gemischt, was wir ja gerne ein bisschen aufspalten. Wir sagen, Rechtfertigung ist wirklich allein Gottes Sache und bei Heiligung sollen wir mit ihm zusammenwirken. Aber beides ist ein Grund zur Freude. Ne? Ich kann mich freuen, dass ich erlöst bin, dass mir das weiße Kleid angezogen wird, ich gerechtfertigt bin. Aber es ist auch eine Freude, auf ein heiliges Leben zurückzublicken und eben Dinge, die man mit Gott auch erreichen konnte. Und das hat er hier beides in diesem Abschnitt drin.
Mhm.
Also ein doppelter Grund, glaube ich, einfach, warum man als Christ ein glückliches Leben führen kann.
Er redet ja hier gewissermaßen im Abschied, als würde er bald dann gehen, was ja tatsächlich auch nicht mehr so lange war bis dahin. Wenn wir eine Grabrede über Paulus halten müssten, glaube ich, hätten wir unwahrscheinlich viel Stoff und wir könnten so eine richtig tolle Heiligen-Vita erzählen bei seinem Grabe, bei der Grabesrede. Mich würde interessieren, wenn wir das jetzt auf unser Leben übertragen, welche Dinge sollten uns denn heute als Christen wichtig sein? Wenn ihr jetzt zum Beispiel überlegt, ihr würdet sterben in hoffentlich erst vielen, vielen Jahrzehnten, was soll man über euch am Grab sagen als das Markanteste, was man in Erinnerung behält über euch? Was wäre euch da wichtig? Was würdet ihr gerne hören?
Ja, mir geht es da weniger darum, dass jetzt von mir großartig was hängen bleibt, sondern eher, dass sie irgendetwas mit dem Glauben assoziieren oder mit Gott assoziieren. Dass mein Leben dafür gedient hat, dass irgendwer zum Glauben kam oder irgendwer über den Glauben nachdachte oder so in diese Richtung. Mhm. Also mir geht es nicht darum, dass die da große Reden über mich halten, sondern eher, keine Ahnung,
über die
so wie Paulus. Mhm. Genau. Mhm.
Aber es ist auch ein schönes Zeugnis, wenn jemand dort steht und sagt, ohne die Person wäre ich heute gar nicht hier. So.
Aber da muss ich noch nicht tot sein. Es wäre auch schön, das jetzt schon zu hören.
Ja, das ist natürlich auch schön, ja.
Ja, es ist dann hoffentlich sichtbar, das würde wahrscheinlich jeder von uns so sehen, dass das Leben ganz Gott hingegeben war.
Mhm.
Wenn das Menschen erkennen können, egal ob sie den Glauben teilen oder nicht, das wäre auf jeden Fall schön.
Wir sehen in diesen Versen, auch in den nächsten, die wir jetzt aus Zeitgründen nicht mehr behandeln werden miteinander, es war für ihn nicht einfach, seine Aufgabe zu erfüllen. Er hat es immer mit vollem Eifer getan, aber es gab auch viel Gegenwind. Wir hören auch von Timotheus und von Epaphroditus, treue Mitarbeiter, die auch Verschiedenes erduldet haben. Ich habe in der Lektion diesen Satz gelesen, über den möchte ich zuletzt noch mit euch nachdenken. Aus Testimonies Band 5, Seite 344, Ellen White schreibt dort, wenn die Härten und Ärgernisse, die wir zu ertragen haben, gut ertragen werden, entwickeln sie das Christusähnliche im Charakter und unterscheiden den Christen vom Weltmenschen. Wir sehen also hier, wie essentiell für ein Christenleben und die christliche Charakterentwicklung Härten und Ärgernisse sind. Darüber möchte ich zuletzt mit euch gerne noch nachdenken. Wie habt ihr das bisher schon erlebt? Habt ihr in eurem Leben Härten und Ärgernisse erlebt, wo ihr sagt, ja, genau das hat mich eigentlich in meinem Glauben oder meinem Charakter vorangebracht?
Was ich immer oft sage, ist, wenn du zum Beispiel den Glauben annimmst, den christlichen Glauben annimmst, ist es nicht so, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und nur noch toll, sondern es kommen genauso schlimme Situationen. Die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Und durch den Glauben, finde ich, sollte man anders mit Situationen umgehen, sollte man anders durch Situationen durchgehen. Und das wünsche ich mir selber halt und uns generell, dass wir halt durch den Glauben mit Situationen anders umgehen und die Leute dadurch sehen, hey, schau, der erlebt genau die gleichen schlimmen Dinge und bei dem ist auch nicht anders im Leben, aber der geht anders damit um. Bei dem ändert der Glaube wirklich etwas. Der bewirkt etwas.
Ja, ich glaube, da sind wir alle vielleicht verschieden, aber doch an einem Boot, dass wir alle erleben, dass nicht jeder Lebenstraum in Erfüllung geht oder dass es Dinge gibt, die man sich anders ausgemalt hat und dass man aber dann erkennen kann, dass vielleicht es eigentlich besser so ist oder Gott daraus etwas Besonderes machen kann.
Wir haben vermutlich alle das ein oder andere erlebt, wo wir, als wir drin steckten, gesagt haben, oh, muss das jetzt wirklich sein? Und hinterher schaut man zurück und merkt, was es in der Reife, in der charakterlichen Reife bewirkt hat, ja, wie gut es einem eigentlich tat. Ich habe so manche Situationen, Stationen in meinem Leben gehabt, auf die es zutrifft. Ich würde das nicht nochmal erleben wollen, etliches davon, aber ich bin dankbar, es erlebt zu haben. Ja, was ich auch festgestellt habe, wo du gerade sagtest, Jürgen, dass man auch als Christ genauso Probleme hat wie als Nicht-Christ. Ich habe festgestellt, ja, man hat weiterhin auch das eine oder andere Herausforderung, aber ich habe das Gefühl, die sind qualitativ hochwertiger. Es ist nicht so viel Hausgemachtes, man ist schon weiser durch das Wort Gottes, man wählt sich die Probleme besser aus. Das sind dann eher welche, die wie bei Paulus daraus resultieren, dass ich Christ bin und ich reife daran und ich lerne und Gott kann mich ganz gezielt in schwierige Situationen führen, wo er weiß, wo er auch bewirken wird, dass ich kostbare Lektionen lerne. Während ich bei Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, eher erlebe, dass sie eine Menge hausgemachte Probleme kommen, aus denen sie natürlich auch was lernen können, aber die wären nicht nötig gewesen, wenn sie einfach ein bisschen offeneres Herz gehabt hätten, ein bisschen zugänglicher für Rat gewesen wären und so weiter. Ich danke euch für eure interessanten Gedanken, die ihr mit mir und den Zuschauern geteilt habt. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Wilhelm, ich möchte dich bitten, dass du mit uns betest, ja?
Gerne. Danke. Lieber Gott im Himmel, ich möchte dir zuallererst danken für das Gespräch, das wir haben durften und dass wir auch gemeinsam über dein Wort reden können. Ich möchte dich jetzt auch um zwei Dinge bitten. Zunächst, dass du uns hilfst, ein Licht zu sein, dass wir ein Vorbild sein können für alle, die um uns sind. Und du weißt auch, dass wir über dieses Geheimnis der Erlösung heute gesprochen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das noch tiefer zu begreifen. Nicht, um irgendeine Neugier zu befriedigen, sondern weil es doch so wichtig für uns ist, um das große Ziel der Seelenseligkeit zu erreichen. Und bitte unterstütze uns alle dabei und hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!